Erstmal allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle ohne allzu viel Stress hier durchgekommen, oder? Also, ich fand es ein tolles Miteinander heute Abend hier. Vielen Dank an Familie Schmidt für euren tollen Einsatz hier. Ich habe es eben schon beim Gebet gesagt, beim Original-Weihnachtsfest lief auch nicht alles ohne Pannen ab. So ist das denn mal. Und die hatten damals noch nicht mal Technik. Ich weiß gar nicht, wie das sonst funktioniert hätte mit dem Engelchor. Also so ist das manchmal, ne? Eines Jahres musste in der Kirche oder in der Gemeinde der Sohn eines Dorffriseurs die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und er tat das mit viel Inbrunst und las. Und sogleich war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Haarscheren und sie lobten Gott. Also, wenn schon unser Gerätschaft anfängt zu singen, dann können wir das auch. Und ich fand das toll, dass wir gerade schon mit einem tollen Lob eingestiegen sind. Weihnachten und die Engel. Der ein oder andere, der das Programm vorher gelesen hat, hat mich schon stirnrunzelnd angeguckt und gesagt, was hast du denn damit vor? Die Engel. Das sind so schöne Geschichten aus Kindertagen. Ne? Unsere Tochter hatte seinerzeit ein Bilderbuch, da war so ein großer Engel. Und sie hat dann selber das Buch vorgelesen und gesagt, wie hast du es noch genannt? Vorsicht, da vorne fahren die Autos. Also sie hatte das entsprechend so verstanden. Engelgeschichten. Engel beflügeln unsere Fantasie. Ich weiß nicht, wie ihr euch Engel vorstellt. Ob mit oder ohne Flügel, ob mit oder ohne Heiligenschein. Inzwischen haben Engel ja bei uns an vielen, vielen, vielen Stellen Einzug gehalten. Nicht nur die gelben Engel, sondern als Ausstechform für Plätzchen, Christbaumschmuck, Ziermotiv auf Geschenkpapier, Rollen im Krippenspiel oder als Dekoobjekte, wie wir sie hier ja auch haben. Schön, herzig, heimlich. Aber was hat das eigentlich mit dem Original zu tun? Also was für eine Rolle hatten überhaupt diese Weihnachtsengel damals in dieser Geschichte? Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Hätte irgendwas gefehlt, wenn es keine Engel gegeben hätte? Ich würde gerne mit euch darüber kurz heute Abend nachdenken. Weihnachtsengel, Boten wachsender Hoffnung. Rund um Weihnachten, so grober Zeitraum 3 Jahre, tauchen immer wieder Engel auf. Erstmal so knappes Jahr vor Weihnachten. Da wird dieses Ereignis angekündigt, haben wir eben auch schon gelesen oder gehört. An Weihnachten selber natürlich hatten die Engel den großen Giga-Auftritt auf den Feldern. Und nach Weihnachten haben sie dann dafür gesorgt, dass dieses Baby Jesus und seine Eltern nicht diesem brutalen Herodes da zum Opfer gefallen sind. Das Ganze fängt mit einer doppelten Ansage an. Da taucht also ein Engel erstmals bei diesem Priester Zacharias auf, bei Lukas nachzulesen, der gerade im Tempel seinen Dienst versieht als Geistlicher. Und dieser Himmelsbote teilt ihm also mit, seine Frau Elisabeth werde dem nächsten Kind zur Welt bringen. Er soll ihm den Namen Johannes geben und der wäre dann für den für Gott versprochenen Weltenretter so eine Art von Türöffner, ja, roter Teppich für den Messias. Rund ein halbes Jahr später dann die zweite Begegnung, wieder ein Engel. Er trifft diese junge Frau mit Namen Maria, kündigt ihr an, dass sie schwanger wird, ein Kind zur Welt bringen wird, dem sie den Namen Jesus geben soll und das alles ohne Mitwirkung eines menschlichen Vaters. Der Ursprung gehe auf Gott zurück und dieses Baby werde der lang erhoffte Befreier dieser Welt sein. Ein neuer König in der Tradition von David. 2 Ankündigungen. Und dann kriegt auch noch der Josef als verdutzter und überraschter Pflegevater auch eine Engel-Message, kann man bei Matthäus nachlesen, die ihm dieses völlig mysteriöse Geschehen irgendwie erklären und begreiflich machen soll. Das ist ja schon eine ziemlich außergewöhnliche Form der Schwangerschaftsvorhersage. Und ich glaube, das lohnt sich kurz mal drüber nachzudenken, wozu braucht es da eigentlich Engel? Hatten die damals noch keine Hebammen und keine sonstigen Fachfrauen? Und wäre das nicht früh genug bekannt geworden, spätestens wenn die Kinder mal auf der Welt sind, dass es sich da um mehr handelt als um ein gewöhnliches Baby. Ja, die hatten ja schon noch was zu sagen. Nun, in beiden Fällen handelt es sich ja auf jeden Fall um ein überaus erstaunliches Wunder. Die Elisabeth, so liest man, konnte eigentlich gar keine Kinder kriegen. Die war also einfach unfruchtbar. Und zusätzlich zur Unfruchtbarkeit auch noch in einem Lebensalter, wo man gewöhnlicherweise eben keine Schwangerschaft mehr hat. Die Maria war sehr jung noch, okay, aber sie hatte bislang eben noch keinen Sexualkontakt und trotzdem war sie plötzlich schwanger. Das berühmt-berüchtigte Wunder. Alle Beteiligten brauchten irgendwie jemand, der ihnen diese verrückte Kiste erklärt. Denn wie soll man das denn bitte schön verstehen, wie sowas zustande kommt? Die Veränderungen und die Folgen der beiden Schwangerschaften hatten es durchaus in sich. Elisabeth lebte monatelang in häuslicher Isolation, lesen wir, in Sorge vor bitterbösen Kommentaren und sehr verletzenden Äußerungen ihrer Mitmenschen. Die Maria sah sich massiven Vorwürfen ausgesetzt, sie habe eine außereheliche Sexualbeziehung gehabt, was damals tatsächlich ein Sakrileg war. Und Josef brauchte für den Spott auch nicht zu sorgen, den diese merkwürdige Schwangerschaft seiner Verlobten hervorrief. Und so waren alle Beteiligten emotional stark herausgefordert, diese Geschichte irgendwie zu verdauen. Dass es da eine besondere Maßnahme erfordert, um Menschen das irgendwie nahezubringen, das leuchtet dann, finde ich, doch schon ein. Andererseits, wie viele Frauen auf dieser Welt waren schon in ähnlich prekärer Situation und es gab keinen Engel, der ihnen in ihrer Lage geholfen hätte. Wie viel Elend, wie viel Leid geschieht Tag für Tag rund um diesen Globus, ohne dass da himmlische Gesandte Erklärungen abliefern. Nein, ich glaube, es ging in diesen ganzen Geschichten noch um mehr als um eine bloße Beruhigungspille für zwei Paare, die sich unerwartet, ja, mit Nachwuchs auseinandersetzen mussten. Diese Engel sprechen ja von einer epochemachenden Veränderung, die die Weltgeschichte revolutionieren wird. Was aussieht wie so ein gewöhnliches Neugeborenes, ist Gott höchstpersönlich. Der Urheber des gesamten Universums und aller Dinge, einschließlich unserer selbst, reduziert sich, schlüpft in die Haut eines Babys. Gott wird Mensch. Das ist so unglaublich, wenn das als E-Mail gekommen wäre, das hätte man sofort in den Spam-Ordner verfrachtet. Ja? Das glaubt doch keiner. Was soll das jetzt hier? Wie soll das gehen? Die Frage haben sich die beiden Elternteile auch gestellt, sowohl Zacharias als auch Maria. Wie soll das denn laufen? Erklär mal, ja? Engel, was ist denn das? Der Zweifel an dem, was die Engel da verkündigen, ist ja sehr menschlich. Gottes Ideen sind für uns auch undenkbar, sie sind unglaublich, weil wir keine Ahnung haben, wie Gott sowas realisieren will. Wie kriegt man denn das hin? Weshalb ja auch viele eine Jungfrauengeburt für eine Sage, ein Märchen halten, weil wir eben nicht verstehen, wie Gott Dinge lösen kann, die wir für nicht machbar halten. Für uns sieht es eben so aus, als habe sich da ein ganz normales menschliches Schicksal abgespielt. Ja? Ein unverhoffter Nachkömmling hier, ein ungeplanter Erdenbürger dort, passiert allerorten jedes Jahr. Wo ist der Heiligenschein? Ja? Sieht doch ganz normal aus. Wo ist das göttliche Erkennungsmerkmal? Weil die Kinder so unscheinbar, so normal daherkommen, bringen es die Engel nochmal auf den Punkt. Und sie sagen, hier passiert mehr, als ihr auf den ersten Blick ahnt, Leute. Hier lässt Gott sich selber sehen. Nicht als Star in einer Show, nicht als Promi im Palast, sondern als Kind einfacher Menschen. Menschen auf der Suche, vergeblichen Suche nach Wohnraum. Wie ist das heute? Manchmal hätte man auch gerne einen Engel, finde ich, ne? Der einem ankündigt, was kommt, wie man sich verhalten soll, vor allem einen Engel, der in diesem Jahr vielleicht sagen würde, ey, nächstes Jahr wird alles gut. Ja. Ihr braucht euch gar nicht aufzuregen, feiert in Ruhe Silvester, es wird ganz easy peasy, Gott kümmert sich. Wie den Akteuren in dieser Weihnachtsgeschichte geht es uns ja irgendwie auch. Ja. Wir brauchen unbedingt Hoffnung. Wir sind alle fix und fertig mit den Nerven am Ende nach diesen letzten Jahren. Hoffnung auf Ende der Krisen. Und wir haben, wie die damals auch, keinen Plan, wie das gehen soll. Vieles erscheint sehr unwirklich, irgendwie crazy, verrückt. Aber wenn Gott ins Weltgeschehen eingreift, dann passieren manchmal ganz bezaubernde Dinge. Die Weihnachtsengel jedenfalls waren Boten wachsender Hoffnung. Hoffnung, die im Mutterleib wuchs und die mehr und mehr von Monat zu Monat Gestalt annahm. Und indem wir heute Weihnachten feiern, gewinnt Hoffnung wieder neue Energie, Leute. Gott hat damals diese Ankündigung wahrgemacht, die war ja schon Jahrhunderte alt, ja, und dann passiert es. Und so wird er es genauso wieder machen. Mit Jesus Christus hält Gott seine Zusagen ein. Weil Jesus Mensch geworden ist, gibt es Hoffnung, lebendige Hoffnung. Ich bin kein Engel, aber vielleicht nehmt ihr diese Nachricht mit. Und vielleicht macht sie euch ja ein bisschen Zuversicht. Gucken wir auf ein zweites hier, Weihnachtsengel, Stars himmlischer Anbetung. Den ganz großen Auftritt haben die Engel dann an diesem Ort, wo eigentlich sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Im Niemandsland der Peripherie von Bethlehem. Ohne großes Presseaufgebot, keine exotischen Reisenden aus dem Morgenland, kein Palastgeflüster um das heißeste Gerücht, ja, über einen neugeborenen Star, alles nix. Bei Leuten aus dem Niedriglohnsektor während der Nachtschicht. Hätte man nicht vermutet. Bei ein paar Männern, die Schafe bewachen. Jungs, die wohl jedem, der ihnen dumm kam, ziemlich schnell eins auf die Schnauze geschlagen haben, denen normalerweise auch keine Angst machte, sondern die sich und ihre Tiere gegen jede Gefahr massiv verteidigt haben. Ich weiß nicht, wo ich an Gottes Stelle die Engel hingeschickt hätte. Vielleicht nach Athen oder nach Rom, auf irgendeinen Riesenplatz, vor Kaiser, vor Senatoren, vor irgendwelchen Abgeordneten oder nach Jerusalem doch wenigstens, ja, auf den Tempelvorplatz, wo alle sehen und hören. Stattdessen nächtliche Wildnis. Und die Jungs vom Herdenschutzprogramm, denen fällt wahrscheinlich vor Schreck die Keule aus der Hand. Da wird es auf einmal knallehell und eine sehr laute Stimme wird hörbar. Habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen, der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Folgt dann noch eine detaillierte Wegbeschreibung und so weiter, ihr habt das gehört, zum Ort des Geschehens. Und dann beginnt der ganze Himmel irgendwie zu musizieren und die großen Boxen werden aufgedreht. Auf einmal war da bei dem Engel von den himmlischen Heerscharen war er umgeben, sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel, Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Ja, himmlische Heerscharen, wie stellt man sich das vor? Ich weiß nicht, wie viele das waren. 120? 3000? Noch ein paar mehr? 20.000, ja, keine Ahnung, Fischerchöre, ja, die Alten unter uns erinnern sich. Also viele auf jeden Fall. Die Menge himmlischer Heerscharen, ich vermute, das waren ein paar. Es muss beeindruckend gewesen sein. Also schade, dass die Jungs damals noch kein Smartphone hatten und das Ding mal gefilmt haben. Und ich vermute, es war so laut, dass denen fast das Trommelfell aus der Mütze flog. Das Ganze ging ja nicht nur mit Gesang, sondern vermutlich auch noch mit Pauken und Trompeten über die Bühne. Das war ein richtiges Spektakel. Und die Lightshow war wahrscheinlich auch nicht von schlechten Eltern. Und das alles für so ein paar Jungs vom Herdenschutz? Ziemlich großes Besteck. So unscheinbar dieses Baby Jesus da in der Futterkrippe, So gigantisch ziehen diese Engelheere da alle Register, um es in die Weltgeschichte der nächtlichen Felder hinaus zu posaunen. Gott ist mega genial. Gott ist der Größte überhaupt. Er verdient maximale Anbetung. Man kann gar nicht groß genug von diesem Gott denken. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Lied dauerte, ob das wirklich nur so ein Dreizeiler war oder ob die das wie die Lobpreislieder auch 20 Mal wiederholt. Keine Ahnung. Dieses kleine Kind weist auf einen riesig großen, gigantischen Gott hin. Dieses hilflose Baby lässt auf einen ganz starken und ganz gütigen himmlischen Vater rückschließen. Gott ist lobenswert und es ist ein Teil des Jobs von Engeln, das immer wieder zu tun, ihre ganze Ewigkeit lang, Gottes Lob fortwährend zu singen und erklingen zu lassen. Das war schon, können wir nur mal im Streifzug durch die Bibel machen, bei Jesaja so, ja, er sieht in einer Vision etwas von Gottes Welt, ja, und da sind die Engel, die sind ständig am Rufen, ja, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und man kann es dann durch die Bibel immer wieder beobachten, bis hin zum letzten Buch der Bibel zur Offenbarung, wo der Johannes einen Blick auch in diese himmlische Welt tun darf und wo es dann heißt, alle Engel, wiederum diese ganze Menge, steht rings um den Thron, um die Ältesten, die vier Wesen, und alle fallen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beten unseren großen Gott an. Wenn Engel etwas verkörpern, dann ist es das, ob mit Worten oder mit Musik, Gott verdient Anbetung. Gott verdient, dass man ihn hochleben lässt. Die Engel machen es vor. Diese Weihnachtsengel rufen uns in Erinnerung, um wen es an Weihnachten in Wahrheit geht. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Für manche ist es vielleicht eine Tradition, nachher oder vorhin unterm Christbaum ein Lied, ein Weihnachtslied zu singen oder auch fünf. Aber es lohnt sich einmal darauf zu achten, mit welcher Haltung man grundsätzlich zu diesem Weihnachts-, zu diesem Christfest geht und wie wir dabei Gottes Ehre berücksichtigen, wahrnehmen, sie herausstellen oder gar hervorheben. Wie wäre es vielleicht mit gelebter Dankbarkeit? Ich könnte mir denken, dass Gott sich geehrt fühlt. Für alles, was wir ihm zu verdanken haben, so am Ende eines Jahres, wo man ja auch so ein bisschen zurückguckt. Ne? Gut, das viele Essen lässt einen heute vielleicht auch dankbar sein. Die Geschenke sowieso. Gesundheit. Ja, also ich bin extrem dankbar, dass es mir wieder gut geht. Lebenszeit. Dass man überhaupt leben kann. Freunde, Wohlstand und. Also vielleicht einfach mal einen Moment nehmen, Gott zu danken und deine Dankbarkeit vielleicht auch ruhig mal mit anderen zu teilen. Man kann das ja heute zack, 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 um Gottes Verdienste ins rechte Licht zu rücken. Nicht nur das Foto vom Weihnachtsbaum posten, sondern vielleicht auch mal einen Satz, der Gott ehrt. Vielleicht auch durch was ganz Praktisches, indem wir mal ein Auge haben auf die Menschen, die vielleicht gerade ganz besonders viel Liebe brauchen. Was ihr getan habt, sagt Jesus mal einem von diesen meinen geringsten Mitmenschen oder Brüdern, Schwestern, das habt ihr eigentlich mir getan. Tätige Hilfe, aktive Unterstützung, Zeit für andere, zuhören, teilen, geben. Gott freut sich, wenn wir ihm in Gestalt von Menschen, die es brauchen, dienen. Das ehrt ihn. Oder auch mit Äußerungen. Ne? Was wird nicht den lieben langen Tag alles um den Globus geschickt, gepostet, gechattet, kommuniziert? Warum nicht auch mal zwischendurch lobenswerte Sätze über Gott loswerden? Was er für ein toller Kerl ist, was man ihm zu verdanken hat, wie gut man ihn findet, wie geduldig er mit uns umgeht oder was euch gerade in den Sinn kommt, verbreitet doch einfach mal das Gute über Gott an Weihnachten. Vielleicht mal was anderes als ein Bild von eurem vollen Teller. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Engel übernahmen die himmlische Anbetung, die diesem Fest angemessen ist. Und sie motivieren uns dazu, das Kind in der Krippe und seinen himmlischen Vater auf Erden zu ehren. Und das vielleicht nicht nur zu Weihnachten. So, Jürgen sagt, ich habe 20 Minuten, ich gebe Gas. Weihnachtsengel, Garanten schützender Begleitung, noch ein dritter und letzter Punkt. Einen ganz besonderen Service erlebt dann am Schluss noch der Josef, der Mann von Maria. Erstmal informiert ihn der Engel über die außergewöhnliche Schwangerschaft, das haben wir schon gehört, seiner Verlobten, lässt ihn irgendwie ahnen, dass das Ganze ja mit Gott zu tun hat und dass er nicht sich was Blödes dabei denken muss. Dann, einige Zeit später, als das Kind da ist und der grausame Machthaber Herodes seinen furchtbaren Massenmord da an Kindern in Bethlehem befiehlt, da warnt der Engel den Josef vor der drohenden Gefahr. Der kriegt also einen Tipp. Ja, das ist so ein Undercover-Engel eigentlich, der das ausspioniert, nein, so ungefähr, und rät dem Josef mit seinen Angehörigen dann in Ägypten Asyl zu beantragen. Macht er dann auch. Und schließlich, nachdem der Herodes dann auch mal gestorben war, gibt dann der Engel das Signal zur Rückreise, weil eben keine Gefahr mehr besteht und alle wieder nach Israel zurück können. Anrührende Story. Ist das so eine ganz besondere Form der göttlichen Security für seinen Sohn? Ehre, wem Ehre gebührt. Also enthält das Christkind eine Sonderbehandlung von himmlischen Personenschützern? Ich glaube nicht. Jesus wird später sich zumindest in gewissem Sinne dazu äußern. Er wurde dann als Erwachsener mal von Gottes Feind herausgefordert, sich doch auf diese scheinbar schützende Macht der Engel, die ja allumfassend da sind, doch jederzeit zu verlassen und einfach mal ein bisschen Blödsinn zu machen, sich vom Tempeldach zu stürzen und mal zu gucken, was passiert. Jesus lässt sich nicht darauf ein, sondern er sagt diesen markanten Satz, oh, ich glaube, ich bin einen zu weit zurück, diesen markanten Satz: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nicht einfach denken, ach ja, die Engel machen das schon, sondern denk ein bisschen nach. Gott hat dir auch Grips gegeben. Und als er dann später, viel später wieder im Garten Gethsemane war, seinen Verfolgern in die Hände fällt, da weigert er sich, die Macht dieser Engel anzufordern, die er aber durchaus anfordern könnte. Er sagt es nämlich, ich könnte meinen Vater bitten. Und er würde mir auch gleich mehr als 12 Legionen Engel schicken. Das sind dann ein paar Heerscharen. Ja, da wird etwas sichtbar. Also die Engel haben durchaus Macht. Ja? Die haben Befugnis, die können Menschen vor Gefahren schützen und sie heil durchbringen. Es gibt so einen schönen Satz im Alten Testament, könnt ihr jetzt ein bisschen knobeln hier, nein, ihr könnt es vielleicht auch lesen. Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schön. Na, wenn Gott seine Engel schickt, so wie bei den Aposteln, die da im Knast saßen oder lagen, dann kommt so ein Engel bei Nacht, alle Türen springen auf und schwupps, dürfen sie einfach nach Hause gehen. So wünscht man sich das doch. Aber, wie Jesus das auch sagt, es gibt eben kein Versprechen eines Rundum-Sorglos-Pakets. Schutzengel, wie sie der Volksmund nennt, sind keine göttlichen Aufpasser, die uns vor jedem Blödsinn bewahren. Was der Josef erlebt hat, ist hingegen ein motivierendes Signal, auch für uns. Engel als unheilsverhindernde Schutzmacht sind ein Indiz, dass nichts und niemand Gottes Plan mit dieser Welt und mit seinen Menschen durchkreuzen kann. Egal, wie der Teufel sich gebärdet, wie er sich anstellt, was er für Anstrengungen unternimmt, Gottes Ziel zu torpedieren, er wird es niemals schaffen. Das zeigt diese Geschichte. Und das finde ich tröstlich auch für uns beide. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und er weiß ganz genau, was 2023 noch so alles auf uns wartet. Wir wissen es ja nicht. Aber Gott bereitet schon alles vor. Und egal, was der Teufel da auch wieder probieren wird, um Gottes Ziel mit dir zu durchkreuzen, es wird ihm nicht gelingen. Weil Gottes Engel auch über deiner Biografie und über deinem Leben wachen, weil sie dafür sorgen, dass niemand dir nachhaltig schaden kann. Das bedeutet nicht, dass immer alles glatt gehen wird. Ganz gewiss nicht. oder dass wir ohne jede Krise oder jede Schwierigkeit klarkämen. Ganz bestimmt nicht. Was war es denn damals? Ja, die mussten ihre Heimat verlassen, trotz Engelschutz, und mussten in die Fremde auswandern. Sie mussten Asyl beantragen, lebten unter erschwerten Bedingungen da im Ausland. Gottes Schutz für dich kann auch Schwierigkeiten und Herausforderungen beinhalten. Aber schlussendlich dient er deiner Sicherheit. Gott sorgt auch durch Krisenzeiten hindurch dafür, dass er sein Ziel erreicht. Vielleicht ist es mal eine Idee, einen Engel vom Weihnachtsschmuck, den du jetzt irgendwo aufgehängt oder hingestellt hast, nach den Feiertagen nicht wieder in die Kiste zu packen, sondern den mal zurückzubehalten und ihn vielleicht an markanter Stelle in deiner Wohnung oder im Auto, wo du bist, zu platzieren. Als kleinen Denkanstoß, als Erinnerung, dass nicht nur Gottes Sohn besonderen Schutz vom Vater genießt, sondern auch du als das geliebte Kind von Gott. Die Weihnachtsengel sind jedenfalls mehr als schmückendes Beiwerk. Sie verbreiten Hoffnung in einer trostlosen Welt. Sie motivieren zur Anbetung für uns, die wir manchmal müde werden und immer wieder nur die schlimmen Seiten sehen und Gott gar nicht mehr wirklich das geben, was er braucht. Und sie geben uns tatsächlich einen Schutz, den wir oft gar nicht wahrnehmen. Lebensbestandteile, die wir, glaube ich, nötiger brauchen als vieles von dem, was heute alles sonst noch unter dem Christbaum liegt. Ich finde es schön, dass Gott die Engel gemacht hat und dass sie mit dafür sorgten, dass es Weihnachten geworden ist. Ich wünsche euch ein sehr frohes Fest. Amen.